Das Buch 2. Mose arbeitet nicht mit abstrakter Theologie, sondern mit Bildern, die das Leben in der Welt unter der Herrschaft Satans freilegen. Gott fordert sein Volk heraus, aus dem bequemen scheinbaren Wohlstand hinaus in die Wüste zu ziehen, um ihm zu dienen, Pharao aber bleibt stur. Wer kann von diesem dramatischen Zusammentreffen lernen und wie trifft es heute unser Leben und unsere Verkündigung? Gottes Ziel, Befreiung zur Gemeinschaft und Anbetung. Gottes Ruf, sein Volk in die Wüste zu führen, ist weniger ein politisches Programm als eine theologische Neuausrichtung. Beobachtet man die Erzählung, wird deutlich, es geht Gott nicht primär um Landnahme oder äußere Macht, sondern um die Herausführung aus satanshafter Vergesellschaftung hin zu einer ehrlichen Begegnung mit seinem Willen. So heißt es in 2. Mose Kapitel 7 Vers 16, und sage zu ihm, der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt und gesagt, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste dienen. Die Wüste ist hier kein neutraler Raum, sondern ein Lernfeld für die Gemeinschaft mit Gott, in dem die Bedingungen für seine Wohnstätte unter Menschen gelegt werden. Gott sprach zu Pharao, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern können. Gottes Volk war in ein weltliches Leben unter Satans Herrschaft verfallen. Wie das Buch 2. Mose zeigt, befreite Gott es daraus und führte es in die Wüste und auf den Berg, wo es eine himmlische Vision des Musters von Gottes Wohnstätte auf Erden empfing. Gott wollte, dass die Stiftshütte seine Wohnstätte sei, das war der Wunsch seines Herzens. Aus dieser Beobachtung entfaltet sich die Deutung, Befreiung ist bei Gott Ziel und Mittel zugleich, Ziel, weil er Gemeinschaft und Anbetung sucht, Mittel, weil nur ein aus der Welt geführtes fähig ist, die Heiligkeit zu lernen, die Gottes Ausdruck voraussetzt. Wenn das Volk in die Wüste tritt, beginnt ein Prozess der Sammlung, Reinigung und des Aufbaus, der nicht primär Flucht bedeutet, sondern eine tiefgreifende Neuordnung des Lebens unter Gottes Herrschaft. Daraus folgt die Konsequenz, dass Gottes Herz auf Beziehung gerichtet ist, seine Forderung zielt immer auf eine Wohnung, in der sein Wesen unter den Menschen wohnen und offenbar werden kann. Und sage zu ihm, der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt und gesagt, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste dienen. Aber siehe, du hast bisher nicht gehört. Es bleibt tröstlich, Gott führt nicht, um zu entreißen, sondern um zu schenken, nicht nur Freiheit von Unterdrückung, sondern die Möglichkeit, in seiner Gegenwart zu sein. Die Geschichte der Befreiung lädt dazu ein, Gott als den zu sehen, der sein Volk formt, damit sein Wohnort unter den Menschen Wirklichkeit wird, ein Prozess, der Hoffnung schenkt, weil er letztlich auf Gemeinschaft und Anbetung zielt. Die Plagen als Offenbarung, weltliches Vergnügen führt ins Verderben. Die Plage, in der das Wasser des Nils sich ins Blut verwandelt, wirkt zunächst wie ein akzentuiertes Aufdecken der wahren Natur der Lebensquellen der Welt. Die Erzählung beobachtet genau, wie das, was dem Menschen als Versorgung und Lebensraum dient, unter Gottes Eingriff entlarvt wird, so heißt es in 2. Mose Kapitel 7 Vers 17, siehe, ich will mit dem Stab, der in meiner Hand ist, auf das Wasser im Nil schlagen, und es wird sich in Blut verwandeln. Dieses Bild zeigt, dass die vermeintlichen Quellen des Lebens ohne Gottes Rechtfertigung und Heiligung zur Quelle des Todes werden können. Die erste Plage macht deutlich, dass das Leben Ägyptens, also das Leben der Welt, auf nichts anderes hinausläuft als den Tod. Ob das Wasser der Welt in einem Fluss, einem Teich oder in einem Gefäß ist, am Ende steht der Tod. Die Deutung dieses Geschehens fordert eine ernste Unterscheidung, weltliche Formen von Genuss, Sicherheit und Kultur tragen oft eine trügerische Lebenskraft, die, wenn sie unter göttliches Gericht kommt, ihre tödliche Seite zeigt. Für die Gemeinde bedeutet dies, dass die Entlarvung durch Gottes Wort nicht nur warnend ist, sondern befreiend wirken kann, wenn sie zur Erkenntnis führt, das Evangelium allein hat die Kraft, wo Tod offenbar wurde, wieder Leben zu bringen. So wird die Plage zur Mahnung gegen Selbstberuhigung und zur Erinnerung an die notwendige Heilswirkung Gottes. So spricht der Herr, daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin, siehe, ich will mit dem Stab, der in meiner Hand ist, auf das Wasser im Nil schlagen, und es wird sich in Blut verwandeln. Es ist ermutigend zu wissen, dass Gottes Aufdecken nicht ausschließlich zerstört, sondern den Weg zur wahren Heilung ebnet. Dort, wo Lebensquellen sich als vergiftet erweisen, zeigt sich zugleich die Notwendigkeit und die Möglichkeit, dass Gottes Leben neu strömt. Diese Perspektive ruft zu bedachter Wachsamkeit und zugleich zu getragener Hoffnung in Gottes befreiendes Handeln. Pharaos Verhärtung und die Notwendigkeit des befreienden Wortes. Pharaos Verhärtung tritt als konstante Größe in der Erzählung auf, sie ist nicht nur eine Folge einzelner Ereignisse, sondern eine Grundhaltung, die dem Widerstand Gestalt verleiht. Schon im Bericht heißt es deutlich, und der Herr sprach zu Mose, das Herz des Pharao ist verstockt. Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Diese Feststellung ist nicht nur psychologisches Detail, sondern theologisches Lehrstück, die Starrheit des Herzens verdirbt die Fähigkeit, Gottes Ruf aufzunehmen und auf ihn zu antworten. Pharaos Herz war von Anfang an verhärtet. Darby weist darauf hin, dass das hebräische Wort in diesem Vers mit stur zu übersetzen sei. Weil Pharaos Herz so stur war, ließ es sich nicht ändern. Die Deutung dieses Moments führt zu einer doppelten Einsicht. Zum einen offenbart sich die Verantwortung des Menschen vor Gottes Anspruch, verblendete Starrheit hat Konsequenzen. Zum anderen zeigt das Geschehen die Dialektik von Offenbarung und Entscheidung, Gott kann erkennen lassen, aber die gezeigte Realität kann Segen oder Gericht bedeuten. Johannes erinnert an eine ähnliche nüchterne Wahrheit, wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet, das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. So bleibt die Auseinandersetzung zwischen göttlichem Ruf und menschlichem Widerstand eine ernste, die Sprache von Gericht und Gnade zugleich führt. Und der Herr sprach zu Mose, das Herz des Pharao ist verstockt. Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet, das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Die Erinnerung an Pharaos Verhärtung ist zugleich kein Grund zur Verzweiflung, sondern zur Besinnung. Das Bild mahnt, wie kostbar die Aufnahme des befreienden Wortes ist und wie ernst die Folgen seiner Ablehnung. In dieser Spannung liegt die Aufforderung zur treuen Verkündigung und zur beharrlichen Hoffnung, dass Gottes Ruf nicht vergeblich bleibt, sondern Menschen zum Leben bringen will. Herr, führe mich im Licht deines Wortes und gib mir Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im täglichen Leben zu erfahren. Amen.